Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik-Podcast. Auch heute wieder mit dabei Andreas. Moin Moin.
Ja, Tobias, hi.
Einen weiteren Gast haben wir heute Abend auch. Freue mich sehr, dass er so kurzfristig dabei sein konnte und eine spannende Geschichte mitgebracht hat, über die die Woche in der Logistik einiges bewegt hat. Insofern guten Abend, Christoph Tripp.
Ja, guten Abend. Hallo Tobi, hallo Andreas.
Christoph, wir haben ganz kurzfristig angefragt, ob du Lust hast, über ein Thema mit uns zu sprechen. Wir sprechen ganz konkret darüber, dass Amazon eine Meldung rausgebracht hat, den Marktplatz im Cap-Bereich zu öffnen. Du hast darüber in der DVZ berichtet. Vielleicht magst du einmal ganz kurz zusammenfassen, was dort passiert ist und was so deine erste Einschätzung dazu war.
Ja, sehr gerne. Also, ja, wie das so oft bei Amazon ist, es kommen Pressemeldungen, die wirken erstmal unscheinbar und werden vielleicht gar nicht als so großes Thema irgendwie wahrgenommen, weil ja doch auch viel publiziert wird. Aber bei der Pressemeldung ist es, glaube ich, für die Logistikbranche ein bisschen was anderes. Also Amazon hat am Montag bekannt gegeben, dass sie das globale Logistiknetzwerk eben in ein separates neues Produkt und eine neue Gesellschaft eben auch reingeben, die Amazon Supply Chain Services, und wollen jetzt eben mit diesem globalen Logistiknetzwerk ja in den Markt gehen und ganz offensiv eben auch mit Logistikdienstleistern konkurrieren. Ja, die Pressemeldung enthält jetzt nicht so wahnsinnig viele Details über das, was man genau plant. Aber eins wird irgendwie deutlich: Amazon versucht jetzt diese, sag mal, AWS-Plattformlösung, die wir schon kennen von Amazon Web Services, ein Stück weit in die Logistik zu bringen, öffnet das Netzwerk und ja, zielt jetzt bewusst ab auf globale Industrie- und Handelsunternehmen.
Es wurden auch, glaube ich, in der Pressemeldung direkt drei amerikanische Unternehmen genannt. Ich glaube, Procter & Gamble war dabei. Das heißt, das sind auch, das ist jetzt, also der ein oder andere, der es oberflächlich liest, hat ja sagen können, ja, Fulfillment bei Amazon gibt es ja schon lange, aber das hier ist ja eine andere Nummer. Ne? Das Logistiknetzwerk in Summe umfasst ja viel mehr bei Amazon, oder?
Ja, definitiv. Wenn man anschaut, Amazon hat ja in den letzten Jahren, Jahrzehnten, wenn man so will, sukzessiv in die Logistik investiert. Wir haben das auch uns immer wieder angeschaut und festgestellt, dass Amazon auch einen vergleichsweise hohen Logistikkostenanteil am Nettoumsatz hat. Der war rein rechnerisch jenseits von 30%, was auch für einen Händler viel ist. Was aber letztendlich zeigt, die haben wirklich sehr, sehr stark eben in eigene Infrastrukturen investiert. Und wenn man das globale Netzwerk anschaut, gibt es unterschiedliche Zahlen dazu. Aber man kann davon ausgehen, wir reden von knapp 1500 Lagerstandorten, die wir global eben von Amazon haben, eben mittlerweile auch mit einer großen Anzahl an eigenen Frachtflugzeugen. Ich glaube, es sind mehr als 100 eigene Frachtflugzeuge eben mittlerweile. Man schätzt mehr als 70.000 Trailer, die irgendwie unter der Fahne von Amazon laufen, mehrere 10.000 Container. Also da ist viel investiert worden, plus natürlich auch in die Sortierzentren und die letzte Meile Zustellung. Also da ist ein Logistiknetzwerk global vorhanden. Man muss vielleicht ein bisschen differenzieren. Ungefähr die Hälfte, vielleicht sogar ein bisschen mehr als die Hälfte dieser gesamten Ressourcen sind natürlich erstmal auf dem amerikanischen Kontinent verortet, also auf dem nordamerikanischen Kontinent verortet, aber eben auch zunehmend ja schon seit vielen Jahren in Europa. Und sie arbeiten eben jetzt ganz kontinuierlich auch eben am asiatischen Markt und bauen da weiter aus, auch den südamerikanischen Markt, vor allen Dingen Brasilien. Auch dort wird investiert. Also da ist tatsächlich ja eine globale Infrastruktur da, die es letztendlich ermöglicht, im Prinzip jeden Markt innerhalb von 1 bis 2 Tagen logistisch zu erreichen. Und das, was eben da jetzt vorhanden ist, was man bisher für das eigene Geschäft plus das Marktplatzgeschäft genutzt hat, wird eben jetzt geöffnet. Das heißt, auf der einen Seite hat es Kosteneffekte, sicher für Amazon, ne? Also die klassischen Skaleneffekte am Ende, und auf der anderen Seite natürlich auch neue Erlösquellen in Bezug auf Umsätze, ne? Auf die man natürlich auch abzielt. Insofern eine spannende Konstellation, die, glaube ich, durchaus große Auswirkungen haben könnte auf die Logistikdienstleistungswirtschaft.
Und diese Logistik-Dienstleistungswirtschaft betrifft dann eben nicht nur Fulfillment-Dienstleister oder nicht nur Cap-Dienstleister oder nicht nur Container-Dienstleister, sondern eigentlich lesen das alle wahrscheinlich mit großem Erstaunen oder Interesse, oder?
Ja, würde ich auch so interpretieren. Also man hat es ja an den Börsenkursen der Logistiker gesehen am Montag. Also der Amazon-Börsenkurs ist geringfügig gestiegen, ist dann relativ stabil geblieben, währenddessen insbesondere die großen Konzernlogistiker teilweise deutlich verloren haben. Und das waren auf der einen Seite die klassischen, sag ich mal, globalen Integrator wie UPS und FedEx, auch in Teilen DHL. Das waren auch die großen Kontraktlogistiker, die da genauso betroffen sind natürlich und da genau hinschauen. Also die waren erstmal im Fokus. Und das zeigt ein Stück weit eben auch, dass die Börse, auch jetzt, dass der Amazon-Kurs nur so gering gestiegen ist, dass die Börse das schon eher als eine langfristige Veränderung wahrnimmt und jetzt nicht irgendwie einen kurzfristigen Effekt, sondern man rechnet, glaube ich, langfristig damit, dass da ein Spieler in den Markt kommt, der eben gerade den großen, global aufgestellten Unternehmen eben besondere Konkurrenz machen kann.
Du hast es im DVZ-Artikel beschrieben. Wenn jetzt Amazon auf Augenhöhe mit den genannten Mitbewerbern wäre, würde man sagen, neuer Mitspieler ist für den Kunden gut. Aber Amazon, man kann ja nicht von Waffengleichheit sprechen zwischen Amazon und den anderen genannten, sowohl was die liquiden Mittel angeht, aber auch was vor allem die Technik angeht. Wird das Treiben noch stärker? Also wird die Logistikbranche noch stärker durch dieses Angebot getrieben?
Sie wird sich wahrscheinlich noch mehr ausdifferenzieren müssen und das hatte ich in dem Artikel ja auch nur kurz angerissen, aber es ist natürlich eine Frage, wie du dich dann als Logistiker, als Logistikdienstleister eben in deinem Geschäftsmodell selber positionierst und wo du irgendwo dein Alleinstellungsmerkmal dann eben auch siehst. Ich glaube, dass Amazon natürlich schon vorrangig erstmal auf global aufgestellte Unternehmen fokussiert, die tatsächlich eben auf mehreren Kontinenten Lager und Fulfillment-Bedarf haben und auch irgendeinen Transportbedarf von normalem LKW-Trucking, Containertransporte, Flugzeugtransporte bis hin zu der letzten Meile, wo man schon sagen muss, in der letzten Meile sind sie jetzt vor allen Dingen in den USA stark. Da sind sie jetzt, ich sag mal, zumindest flächendeckend jetzt auf den anderen Kontinenten noch nicht so stark, wie man das vielleicht jetzt glauben möchte. Aber sie investieren eben. Und klar ist das nicht unbedingt Waffengleichheit, weil natürlich Amazon aus insbesondere aus dem Cloud-Geschäft nach wie vor hohe Gewinne erzielen kann, die natürlich auch teilweise im Cloud-Geschäft investiert werden, aber eben auch in anderen Bereichen investiert werden kann. Und das können eben viele der anderen Spieler nicht. Denen fehlt eben sozusagen so eine Cash-Cow, ja, wo sie zuverlässig darauf zurückgreifen können und vor allen Dingen auch große technologische Investitionen dann tätigen können. Vielleicht noch ein Punkt. Ich glaube schon, dass eines vielleicht als Gefahr bisher unterschätzt wird. Es geht jetzt nicht nur um Transport und Lagerhaltung und Fulfillment, sondern ich glaube schon, dass Amazon auch diese Kombination eben auch auf die abzielt, insbesondere eben, ich sag mal, die algorithmische Kompetenz, die dahinter steht, ja, was Prognose, Bedarfsplanung eben anbetrifft. Ich glaube, das sind dann am Ende eben auch die Elemente, die Amazon eher als ein integriertes System sieht. Und das ist wahrscheinlich der große Unterschied, dass sie wirklich versuchen, echte Integration zu machen von Ressourcen und Kapazitäten und eben auch Technologien und Algorithmen. Und ich glaube, da liegt wahrscheinlich eher die große Gefahr als jetzt im Transport von A nach B. Ja. Das ist ohnehin etwas, das Amazon ja selber kaum durchführt. Da haben wir einen großen Markt der Subunternehmer, die für Amazon unterwegs sind, wie wir das eben im normalen Speditionsgeschäft auch kennen.
Du hattest in einer unserer Folgen mal das Buch über Amazon, der Gigant, empfohlen. Irgendwann mal zwischendrin habe ich es auch gelesen. Es war ja insofern sehr spannend zu erfahren, wie Amazon seine Geschäftsmodelle oder seine Geschäftsbereiche angeht. Das hat ja immer einen gewissen Zweck, einen gewissen Sinn, der vielleicht von vornherein auch nicht sofort erkennbar ist. Und man muss ja dann auch mit dem Blick nach hinten draufschauen und sagen, es gab einige, die haben funktioniert. Es gab andere, die haben halt eben nicht funktioniert, wo man bei Amazon auch sehr konsequent die Dinge wieder eingestampft hat. Jetzt hast du gerade dieses neue Produkt, was dort am Montag veröffentlicht wurde, genannt. Wie würdest du das einschätzen? Einfach nur aus deiner persönlichen Sicht, ist das ein Thema, was der neue Coup werden kann auf eine globale Sicht, weil du es gerade so ein bisschen eingeschränkt hast, vor allen Dingen im nordamerikanischen Markt ist Amazon sehr stark. Ist das auch ein Thema, was also absehbar nach Deutschland oder beziehungsweise nach Europa schwappt? Was ist da dein Take?
Also da würde ich jetzt mal davon ausgehen. Also Amazon hat ja in der Pressemitteilung auch bewusst sozusagen das Thema von vornherein global aufgehängt. Das heißt, es ist jetzt kein Phänomen, wo wir sagen können, das passiert jetzt gerade dann nur in den USA oder vielleicht in Kanada oder in Mexiko, sondern das wird auch vermutlich schnell ein Thema werden in Europa. Wir sind in engem Handelsaustausch mit den USA und alleine dadurch wird es schon ein Thema werden, relativ schnell. Also ich glaube schon, dass Amazon das Thema jetzt nicht lokal beschränken möchte. Es macht doch überhaupt keinen Sinn, ja, wenn man als global integrierter Dienstleister antritt. Dann würde ich ja sozusagen das ganze ad absurdum stellen, wenn ich das jetzt irgendwie regional begrenze. Aber es ist natürlich trotzdem so, das muss man einfach festhalten, dass eben nach wie vor die Schwerpunkte aktuell im Logistiknetzwerk, die sind natürlich nach wie vor in den USA. Ne? Da ist der intensivste Ausbau da. Da ist Amazon ja auch schon der größte Paketdienstleister in den USA. Also insofern, das ist, da haben sie ja schon einen gewissen Status, ne? der da auch schon erreicht wird. Haben sie in das dichteste Lagernetz, dichter als der größte Konkurrent Walmart. Also da sind sie schon ein ganzes Stück weiter eben auch. Und in Europa, das wissen wir, das sehen wir ja in Deutschland mit, was nicht, 20 bestandsführenden Lagern ja auch eigentlich in der Dimension für ein vergleichsweise kleines Land wie Deutschland ja dann doch auch schon sehr intensiv unterwegs. Und das sehen wir ja auch in anderen Ländern. Also ich glaube, die große Gefahr ist dann eher die zu sagen, du kannst natürlich jetzt Angebote machen, die dann am Ende vielleicht auch zu Grenzkosten im Markt angeboten werden. Das ist, und da entsteht natürlich dann ein gewisser Wettbewerb und ein gewisser Wettbewerbsdruck dadurch. Für mich ist dann eher die Frage, was sind denn wirklich auch die Kunden, die dann am Ende auch angesprochen werden? Wenn ich jetzt so in die Konsumgüterindustrie reinschaue, bei den Herstellern oder auch bei größeren Brands oder so, die haben natürlich auch alle vorhandene Logistikstrukturen, die haben natürlich im Moment auch alle Lager und die sind ja seltenst sind es Multi-User-Lager, in den meisten Fällen sind Single-User-Lager. Und da bin ich mal sehr gespannt, wie Amazon das eben hinbekommt, wenn es wirklich Kunden wären, die auch wirklich größere Mengen haben und größere Bestände haben, wie man die dann in das Netzwerk integriert. Denn dieses Mehrmandantengeschäft ist ja nicht per se einfach. Ne? Das kann ja schon durchaus auch technisch kompliziert sein und prozessual kompliziert sein. Ich traue es Ihnen natürlich total zu. Ne? Es gibt sicher weniger Anbieter, denen man das jetzt so sehr zutrauen würde wie Amazon, aber das hat schon auch gewisse Hürden. Ne? Die muss man schon auch sehen. Und die größten Wettbewerber eben im Kontraktlogistik und im Integrator-Markt, die haben natürlich auch internationale Strukturen mit internationalen Büros und Lagern, die sie weltweit bedienen. Also ist nicht so, als wenn die jetzt da quasi, wie soll man sagen, unarmiert da stehen würden und keine Chance haben in diesem Wettbewerb. Ne? Also so sollte man, glaube ich, die Pressemitteilung auch nicht lesen. Ne? Wir sollten keine Angst haben, sondern eher überlegen, als Logistikdienstleister, welche Chancen liegen denn da jetzt für mich drin und was muss ich lernen für mein eigenes Geschäftsmodell? Aber dieser Plattformansatz, den Amazon eben ja auch so postuliert, so ein bisschen diese Idee, wie soll man sagen, Logistics Networks as a Service, ja, so, das muss alles möglichst einfach sein. Das ist der Anspruch, den sie sich geben und vermutlich werden sie den auch erfüllen können.
Es ist halt noch die strategische Frage, ist ja schon heute immer die Frage bei Markenherstellern, wie stark gehe ich auf Amazon? Also bei einem Miele wird es, glaube ich, diskutiert. Bei einem Adidas ist es mal diskutiert worden. Da sind sie wieder raus, da sind sie wieder rein. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass der E-Commerce in der Zukunft eine bedeutende Rolle spielt und ich übergebe diesen Prozess einem Unternehmen, was morgen vielleicht auch meinen Artikel nachbauen kann, wenn sie es gut finden und als Basic verkauft, dann hast du ja da schon, da hast du schon viele Hüte auf einer Person irgendwie, ne? Da,
ja, also in dem Fall bezieht es sich wahrscheinlich nicht, wie jetzt in dem genannten Buch, Tobi, von dir vorhin, nicht auf Produkte, die dann irgendwo in einer ähnlichen Form selber entwickelt werden, sondern es ist natürlich das Thema Daten. Ne? Wo liegen die Daten und was kann man mit den Daten anfangen? Und das muss man sich sicher fragen als ich sag mal, konkurrierender Händler oder auch als Hersteller, muss man sich natürlich fragen, wenn ich jetzt damit zusammenarbeite und vom Unternehmen eben, das eigentlich mein Mitbewerber ist, gleichzeitig auch die Logistik durchführen lasse, dann also kann ich auch mit den besten Verträgen natürlich nicht vermeiden, dass die wissen, was ich an Abverkäufen habe und welche Artikel wie gut funktionieren, in welchen Regionen und ich weiß nicht, was alles noch. Da wird man vieles rausziehen können. Also das ist sicher eine kritische Frage, die das Unternehmen dann beantworten muss, auch in Richtung potenzieller Kunden. Ne? Wie gehst du denn damit eigentlich um? Und als Kunde muss man natürlich dir diese Frage stellen, bin ich dazu bereit? Und wie attraktiv ist das am Ende wirklich, das Gesamtpaket?
Vielleicht noch eine Einordnung. Ich meine, so eine Nachricht, das ist schon wie du sagst, ne, die wirkt auf die Woche, die wirkt auf den Monat, die wirkt langfristig. Wann wird es den deutschen Logistiker, den Spediteur, den Fulfillment-Anbieter, der heute 3.000, 4.000 Quadratmeter Lagerfläche anbietet, weil er noch Volumen sucht, wann wird es ihn treffen? Was ist deine Schätzung? Oder kann man was sagen aus dem, wie sie vorherige Dienstleistungen ausgerollt haben?
Also das wäre total unseriös, wenn ich da jetzt irgendwas sagen würde. Also was wir ja unabhängig davon sehen, ist, wenn man den Markt tatsächlich sich im Detail anschaut, dass wir schon zunehmend jetzt in den letzten paar Jahren ja festgestellt haben, dass ohnehin schon gerade im E-Com-Fulfillment sehr viele neue Dienstleister, die auch nicht aus Deutschland kommen und auch nicht aus Europa kommen, sondern häufig aus Asien kommen, in den Markt reingegangen sind. Was auch irgendwie logisch ist, weil natürlich viele der asiatischen Händler präferieren dann eben häufig auch Partner aus ihrem Beschlag irgendwie, mit dem sie zusammenarbeiten. Das ist unstrittig. Würden wir vermutlich als sagen wir, Unternehmen in Deutschland, wenn wir expandieren wollen, ins Ausland auch so machen. Das ist eigentlich ganz klar. Also das ist jetzt keine neue Situation, dass da Anbieter kommen, die ein Stück von dem Kuchen irgendwie abhaben wollen. Also ich bin nach wie vor davon überzeugt, gerade mittelständische Unternehmen haben da trotz alledem eine sehr gute Chance, eben wenn sie sich so auf ihre ureigensten Werte eben auch beziehen. Und das ist dann eben ein gewisser Wertekanon, eine schnelle Entscheidungsfähigkeit beispielsweise, eine besondere Nähe zum Kunden eben auch, eine extrem hohe Flexibilität in der Anpassung im Alltagsgeschäft und so, da kommen eine ganze Menge an Faktoren dazu, wo ich sage, das ist eine Kompetenz oder es sind alles Kompetenzen, die man auch zukünftig brauchen wird. Ja, also man muss jetzt da nicht in Alarmstimmung verfallen. Das ist jetzt erstmal nur eine Ankündigung, aber man wird vermutlich bei der ein oder anderen Ausschreibung zukünftig dann einen neuen Partner mit im Boot haben, mit dem man dann konkurriert. Und man wird das vermutlich eben auch feststellen, wenn man mit potenziellen Kunden in die Gespräche geht, wenn es um das Thema Preise geht und wenn es vor allen Dingen auch um das Thema Lieferservice geht. Ja, Geschwindigkeit beispielsweise, Transparenz beispielsweise, das werden alles Dinge sein, die, wo Amazon ja im E-Com absolut Standards gesetzt hat, neue Standards gesetzt hat, Lieferzeiten verkürzt hat, jetzt immer mehr in Richtung Same Day eben auch geht und versucht da wieder einen neuen Standard quasi in den Markt reinzubringen, wohl wissend, dass das fast kein anderer in der Form auch so umsetzen kann, einfach um sich zu differenzieren. Damit muss man umgehen, glaube ich. Ne? Das wird kommen. Das wird aber jetzt nicht so schnell dazu führen, dass jetzt die Unternehmen aus diesem Grund da jetzt reihenweise kippen werden. Das wäre jetzt, glaube ich, unseriös, das so zu behaupten. Und vor allen Dingen, man sollte auch niemals die Leistungsfähigkeit und auch die, sag mal, Verteidigungsbereitschaft der Unternehmen unterschätzen, denn wir leben ja immer noch in einem guten und gesunden Wettbewerb und wir haben sehr, sehr viele sehr leistungsfähige Spieler, sowohl im Handel als auch im E-Com, die das Geschäft natürlich auch brillant beherrschen und die schlafen ja auch nicht in Höhlen oder klettern auf Bäume oder so, sondern die wissen schon, wovon sie reden und die können ihr Geschäft schon auch sehr gut.
Ja, vielen Dank für die Einordnung. Ich glaube, gerade der letzte Part war nochmal extrem wichtig, das sicherlich als Ankündigung zu verstehen, als Ankündigung von etwas, was in der Zukunft vielleicht etwas verändern kann, wo aber auch jedes Unternehmen, jeder Logistiker heute die Möglichkeit hat, sich schon mal darauf einzustellen, damit umzugehen und vielleicht dann auch den Blick über den großen Teich zu wagen und zu schauen, wie entwickelt sich das auf dem Heimatmarkt von Amazon. Was kann ich als Unternehmen, Logistiker eventuell halt eben davon für mich ableiten und gegebenenfalls sogar meine Nische bei dem ganzen Thema finden? Ich finde solche Ankündigungen, deswegen fand ich das gerade gut, dass du es nochmal relativiert hast, ist ja nicht der Weltuntergang, um Gottes Willen, so wollten wir es auch gar nicht verstanden haben, aber es ist halt eben gleichzeitig, wenn der Platzhirsch an der Stelle dann halt eben eine Ansage macht, dann weißt du, in welche Richtung das geht. Du hast es gerade selber gesagt, Same-Day-Delivery und sowas alles sind Dinge, wo Amazon einen neuen Standard setzt. Vielleicht tun sie es da auch und es gibt ja dann jedem Unternehmen heute schon die Chance, sich damit zu beschäftigen, sich auszurichten und halt eben nicht darauf zu warten, dass irgendwas passiert, sondern das vielleicht sogar als große Chance für sich selber zu begreifen.
Ja, absolut. Und man darf auch nicht unterschätzen, es ist ja auch nicht so, als wenn Amazon nicht unter Druck stehen würde, ja. Also die müssen natürlich ihr Geschäft auch zukunftsfähig aufstellen. Ja. Und man muss einfach feststellen, dass natürlich auch im Handelsgeschäft, sowohl im eigenen Handel als auch im Marktplatzgeschäft, alleine von der Handelsabwicklung die Margen sehr gering sind. Ne? Und wo kommen die Erlöse her? Die Erlöse kommen einmal aus dem Cloud-Geschäft und die Erlöse kommen halt mittlerweile ganz massiv auch aus dem Retail-Media-Geschäft. Ja, also nicht aus dem eigenen Retail, sondern Retail-Media-Geschäft eben heraus. Und natürlich ist jetzt eine weitere potenzielle Erlösquelle. Ich brauche ja auch eine gute Story, ja, für das Wachstum des Unternehmens. Und das ist natürlich dann am Ende ein Logistiknetzwerk, das ich jetzt über Jahre hinweg auf Effizienz getrimmt habe und das jetzt eigentlich so weit ist, dass es tatsächlich auch marktfähig ist, um es Drittkunden anzubieten. Und das ist natürlich auch ein Punkt. Und Amazon schaut natürlich auch auf den zunehmenden Wettbewerb der chinesischen Spieler sehr, sehr genau. Die gucken sich sehr genau an, was ein JD beispielsweise jetzt hier in Deutschland und Europa vorhat, auch mit den Ankündigungen von Same Day. Na, das ist denen schon auch alles bewusst. Und in den USA haben sie einen starken Wettbewerber mit Walmart, die das Thema über Filialen pushen. Das Thema Same Day und das ist natürlich irgendwie eine logische Konsequenz. Also die gucken sich genauso wie jetzt andere Logistikdienstleister sich die Entwicklung bei Amazon anschauen und die Ankündigung. So schaut Amazon natürlich auch auf die Spieler aus China beispielsweise, die in ihren Märkten eben auch das Spielfeld immer enger werden lassen. Also insofern, das ist, ich würde jetzt mal sagen, es ist ein Stück weit auch ein normaler Markt- und Wettbewerbsprozess und dem muss man sich stellen, da muss man keine Angst davor haben und wie gesagt, ich glaube, dass viele Unternehmen trotzdem auch so stark sind von ihrer eigenen Kompetenz her, dass sie da auch im Wettbewerb gut bestehen können, ne? Dass die Waffengleichheit nicht gegeben ist in Bezug auf finanzielle Mittel, das steht völlig außer Frage, aber das ist im Vergleich mit den chinesischen Spielern genau das Gleiche. Ne? Also das ist auch nicht anders insofern glaube ich, ist es ja schon fast so ein bisschen Business as usual, ne? Könnte man sagen.
Ja, absolut. Ja, Christoph, vielen Dank für deine spontane Zeit. Wir verlinken natürlich deinen Artikel in der DVZ über die Meldung unten in den Shownotes. Da könnt ihr euch nochmal reinlesen. Dort ist nämlich genau auch nochmal dieser Punkt angebracht der chinesischen Mitspieler, die ja doch vor allen Dingen den europäischen Markt in letzter Zeit ordentlich aufgeräumt haben und dort logistische Konzepte eingesetzt haben. Insofern hilft das bei der Bewertung. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass du so spontan Zeit hattest. Und damit könnt ihr es einordnen, wahrscheinlich die Woche in der Presse gelesen, jetzt habt ihr vom Experten die Meinung dazu und wir haben auch zwei Sätze gesagt. Insofern wünschen wir euch einen schönen Abend, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir hören uns dann nächste Woche wieder mit dem nächsten Podcast. Bis dahin, danke und ciao, ciao.
Mach's gut.
Vielen Dank an euch beide. Bis dann, tschüss.